Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Einen schönen guten Morgen, Yannick.
Guten Morgen, Pascal.
Ja, wir sind wieder Anfang der Woche. Wir haben auch wieder eine spannende Woche hinter uns. Wir haben ja im Prinzip schon 2 Wochen nicht mehr über die aktuellen Themen sozusagen der Branche gesprochen, wenn man so will. In der letzten Woche hatten wir nämlich eine spannende Interviewfolge mit Anna Korbut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil sie eine sehr interessante Persönlichkeit ist, die auch natürlich, wie wir auch festgestellt haben, kein großes Problem damit hat, irgendwie auch streitbar zu sein und davor auch nicht zurückschreckt, und haben natürlich aber auch mal gar nicht so viel über das Thema Auto mit ihr gesprochen, sondern vor allem über das Thema ÖPNV, Verkehr, Verkehrswende insgesamt. Yannick, das hat mir großen Spaß gemacht, und an der Stelle können wir, glaube ich, alle nur noch mal ermutigen und aufrufen, wer in die Folge noch nicht reingehört hat, gern noch mal in die Interviewfolge reinhören.
Genau, das war spannend zu so hören von ihr zu den Themen ÖPNV. Aber sie war sehr ehrlich, sie sehr, sehr direkt, aber sie war auch sehr differenziert und hat halt auch viel gesagt darüber, dass man natürlich die Mobilität der Zukunft jetzt nicht nur auf irgendwelche neuen Formen reduzieren muss, sondern das Auto natürlich auch als Teil dieses Ökosystems, dieser Mobilität der Zukunft sehen muss. Also ich fand es schon eine sehr, sehr klare Diskussion, aber auch eine sehr, sehr differenzierte. Also das hat mir gut gefallen.
Hat mir gut gefallen. Gut gefallen tut mir bestimmt auch das Thema, was wir heute mitgebracht haben. Wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen 2 Wochen in der Branche aufzubereiten. Yannick, was haben wir denn heute mit dabei? Ich glaube, es ist etwas mit einem gewissen Aktualitätswert.
So sieht's aus. Pascal, ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird, über was wir heute sprechen. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Perspektive an. Das kannst du ja gleich mal sagen, ob dir das gefällt. Oder wir können darüber diskutieren später. Also wahrscheinlich wird es einem nicht gefallen, weil das natürlich irgendwo über das, was wir heute sprechen wollen, auch eine gewisse, ja, traurige Note hat.
Ich bin da immer ganz objektiv, ganz neutral.
Wertfrei. So sollten wir als Journalisten auch sein. Nein, wir wollen heute über den Elektroautohersteller Fisker sprechen, beziehungsweise muss ich an der Stelle fast sagen, den ehemaligen Elektroautohersteller Fisker, der nämlich in der letzten Woche angekündigt hat, die Insolvenz in den USA nach dem berühmten Chapter 11 zu beantragen. Also der E-Auto-Hersteller Fisker, von Henrik Fisker gegründet, dem renommierten Autodesigner unter anderem von BMW und Aston Martin. Dieses Unternehmen ist jetzt zahlungsunfähig. Wie kann man fragen, schon wieder? Denn es gab ja schon mal einen Anlauf vor mehr als 10 Jahren. Gab es schon mal eben den Versuch, einen E-Auto-Hersteller, beziehungsweise einen Autohersteller namens Fisker zu etablieren. Es ist schon mal gescheitert, und jetzt erneut musste Fisker, wie gesagt, aufgrund des ausbleibenden frischen Kapitals eben diese Insolvenz in den USA beantragen. Ja, noch bis zum letzten Jahr wollte Fisker eigentlich auch so ein bisschen das Momentum des sich ankündigenden E-Hochlaufs nutzen, hat nur 3 neue Modelle angekündigt. Es gibt ja bereits den Fisker Ocean. Dazu sollten jetzt noch in den nächsten Jahren 3 neue Modelle hinzukommen. Und Henrik Fisker selbst ist ja auch immer sehr, sehr offensiv gewesen mit seiner Kommunikation, hat gesagt, sie wollen ja auch zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für zum Beispiel Tesla aufsteigen und da auch in dieser Liga mitspielen.
Das wollen sie alle.
Genau, das wollen sie alle. Und viele scheitern an dieser Anspruchshaltung. Und das so erging es jetzt auch eben dem E-Auto-Hersteller Fisker. Das hatte sich schon eigentlich das vergangene halbe Jahr angekündigt. Es gab schon auch Gespräche mit großen Autoherstellern, manche vermuten mit Nissan. Die sind aber dann am Ende doch gescheitert. Es gab große finanzielle Engpässe im letzten Jahr, im Geschäftsjahr 2023. Wir haben da einen Nettoverlust von 760 Millionen Dollar zu verzeichnen. Also das Projekt Fisker ist, nachdem es schon mal gescheitert ist, dieses Jahr oder dieses Mal schon wieder gescheitert.
Ja, da ist natürlich jetzt die entscheidende Frage: Woran hattet ihr liegen? Wir sind ja gerade in der Fußballphase. Ja? Woran hattet ihr liegen? Muss man sicherlich sicherlich viele Gründe. Das ist immer nicht nur ein einziger wahrscheinlich, weil irgendwo, und das sehen wir ja auch immer am Beispiel, du hast es gerade genannt, Tesla kriegen es irgendwo hin. Ja, die aber viele Ebenen doch nicht. Ja, wir können ja gleich auch nochmal drüber sprechen, was es da sonst noch so, was da sonst noch so gibt. Aber woran hast du das denn jetzt bei Fisker genau gelegen?
Ja, also um deine Fußballanalogie vielleicht aufrechtzuerhalten, wenn ein Fußball-Bundesligist oder ein Fußballverein absteigt, dann ist meistens nicht nur der Trainer oder der Torhüter schuld, sondern dann gibt es eine ganze Reihe an Gründen, warum der Abstieg sozusagen in die Realität gekommen ist. Also und so ist es natürlich jetzt, wenn man sie überträgt auf die Autoindustrie und auf das Beispiel Fisker, auch hier der Fall. Es gibt verschiedene Gründe und die haben zusammengewirkt, dass es eben jetzt keine Zukunft mehr für diesen ja relativ neuen Elektroautohersteller gegeben hat. Also es gibt da verschiedene. Zum einen ist der Faktor Produktion hier ein schwieriges Thema. Der Fisker Ocean wurde aufgrund seiner ja doch relativ überschaubaren Stückzahl beim österreichischen Auftragsfertiger Magna in Graz hergestellt. Und da sind natürlich nur sehr geringe Stückzahlen auch eingegangen. Und da ist natürlich immer die Frage, rechnet sich das am Ende des Tages auch für den Auftragsfertiger? Das Handelsblatt hat übrigens auch die Information gehabt, dass Magna wohl über große Teile des intellektuellen Eigentums an der Fertigung und an Komponenten dieses Fisker Oceans sozusagen besessen hat. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, dass wohl die in der Diskussion stehenden OEMs, die jetzt Fisker unter die Arme greifen sollten, sich gesagt haben, nein, wenn das so ist, dann können wir da natürlich nicht einsteigen. Das macht überhaupt keinen Sinn für uns, hier eine Partnerschaft einzugehen. Und dann blieb natürlich im Endeffekt auch wieder das Geld aus, das frische Geld, was Fisker ja dringend benötigt hat. Dann gibt es weitere Gründe. Es interne Querelen, Chaos, habe ich es mal überschrieben. Viele Mitarbeiter wurden in den vergangenen Monaten entlassen. Das Hauptquartier in LA wurde geräumt. Viele Medien berichten auch von einem heillosen, beispiellosen Chaos. Fisker selbst soll zwischenzeitlich den Überblick von über rund 16 Millionen Dollar an Kundengeldern verloren haben. Es fehlten Ersatzteile. Der Kundendienst war überfordert. Es fehlt sowieso grundsätzlich anscheinend an einer funktionierenden Vertriebsorganisation. Dann gibt es so, ja, fast Kuriositäten. Seine Ehefrau war ja auch gleichzeitig die Finanzchefin von Fisker und hat wohl ihre eigene Abteilung nicht so ganz im Griff gehabt. Da sind Fristen für den Jahresabschluss gerissen worden. Henrik Fisker selbst soll sich wohl nicht so sehr um alle Unternehmensfragen gekümmert haben oder um alle Fragen, die ein CEO vielleicht oder ein Unternehmenschef am Ende des Tages auch kümmern sollte, nicht so gekümmert haben. Vielleicht ein bisschen gescheitert an der eigenen Anspruchshaltung, da auch ein ernstzunehmender Tesla-Konkurrent zu werden. Andere sagen, insgesamt war natürlich auch die Zeit, in der dieser E-Auto-Hersteller jetzt hochkam, Entwicklung fiel in die Corona-Pandemie, der Start des Ocean in den Zenit der Halbleiterkrise und grundsätzlich natürlich auch der grundsätzlich schwächelnde E-Automarkt. Also grundsätzlich keine gute Phase, sage ich mal, für einen neuen E-Auto-Hersteller momentan. Und noch was dann noch dazu kommt, was auch so ein bisschen zur Außenwirkung beigetragen hat. Fisker hat wohl auch aufgrund von vielen Kundenberichten und auch Fachjournalisten, die sich mit den Autos beschäftigt haben, mit vielen Problemen und Fehlern zu kämpfen. Softwarefehler, technische Probleme, Batterien verloren anscheinend schnell die Ladung, Türen ließen sich nicht öffnen, Sensoren waren fehlerhaft, es gab Probleme mit den Zulieferern. Also du siehst, es gibt ein großes Potpourri an vielen, vielen, vielen Problemen und vielleicht auch externen Faktoren, für die Fisker nichts kann, aber die natürlich auch dazu beigetragen haben, dass die Situation nicht besser geworden ist. Also ein großes Potpourri, was jetzt am Ende des Tages eben zu dieser Insolvenz geführt hat. Und wie ich habe es eingangs gesagt, es ist nicht immer ein Grund, der dann dazu führt. Vielleicht gibt es auch Gründe, die kann man auch schnell ausmerzen, aber dann, wenn so viel da zusammenkommt, dann eben ist die Zukunft eben nicht gesichert und so war es jetzt bei Fisker der Fall. Und so haben wir es ja jetzt auch schon an anderen Stellen, bei anderen Autoherstellern gemerkt. Ne? Also da gibt es ja nicht nur Fisker als Beispiel.
Ja, definitiv. Ja. Und also ich meine, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die böse Zunge wäre, ohne dass ich mich jetzt, das muss ich als Disclaimer vorweg sagen, ohne dass ich mich jetzt zu tief mit Fisker auseinandergesetzt habe, aber da kriegt man natürlich schon auch ein bisschen auch mit dem, was du gerade erzählt hast, den Eindruck, naja, irgendwie einfach nur die Lust, ein Auto zu bauen, reicht dann eben doch nicht, um ein Automotive-Unternehmen zu führen. Ja. Und das ist natürlich, in den letzten Jahren wurde natürlich so viel zitiert, ein Elektroauto ist weniger komplex als ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug, also kann das jetzt inzwischen jeder. Ja, Und da sieht man natürlich, und du hast es gerade schon gesagt, es gibt natürlich mehrere Beispiele, auf die wir gleich auch nochmal schauen können, wo man natürlich sagen muss, und das sage ich jetzt auch im feinsten Deutsch, man macht halt auch einfach ein Auto nicht auf einer halben Arschbacke. Ne? Also das ist halt, da gehört einfach ein bisschen was zu. Und zu all dem Thema Service, Vertriebsnetz, Produktion, wir reden ja auch davon, auch Tesla mit natürlich einem, Teslas großer Vorteil ist ja vor allem auch einfach ein unglaublicher finanzieller Backup, ja, ein eigener finanzieller Backup. So, das ist natürlich was, das haben natürlich all die, die irgendwo Finanzierung einsammeln müssen und irgendwo Gelder und Investoren finden müssen, haben das natürlich in der Form nicht. Und Tesla hat natürlich auch eine lange, lange Durststrecke gehabt und die Zahlen sind auch aktuell auch wieder gar nicht so gut. Also da muss man ja auch sagen, da hat man es natürlich auch mit einer massiven Investition hochgefahren und wie du selber gerade gesagt hast, Tesla eben auch noch vor diesen ganzen Problemen natürlich ein bisschen größer geworden ist. Ja, ich glaube, Tesla hätte jetzt irgendwie ein paar Jahre später auch irgendwie seine Probleme. Und auch da...
Ja, gut, Tesla hat ja natürlich den großen Vorteil, dass sie sehr früh, man kann sagen, Early Adopter in dem Bereich sind. Ja. Also eigentlich der Urknall der Elektroautohersteller, der innovativen Elektrohersteller, die es anders gemacht haben. Also da gibt's natürlich einen zeitlichen Vorteil, der sich jetzt ja auch erst sehr spät, sagen wir mal, also im Prinzip 10 Jahre später erst richtig auszahlt. Also das muss man ja auch sagen an
der Stelle. Ja, absolut. Aber sie verkaufen fast 2 Millionen Autos und da haben andere natürlich noch ein bisschen was zu arbeiten. Und Yannick, wir haben es gerade schon gesagt, wenn wir mal so ein bisschen draufschauen, es fällt, die Insolvenz von Fisker fällt so ein bisschen in eine Zeit und in eine Phase, in der man im Prinzip in die Headline Elektroautobauer geht in die Insolvenz im Prinzip auch mit mehreren Unternehmensnamen füllen könnte. Zum Beispiel, und auch das, die Meldung ist auch noch relativ frisch, dass es jetzt mit dem deutschen E-Auto-Startup Ego nun wirklich nicht weitergeht. Auch da ist es Anfang des Jahres hat man im Prinzip jetzt auch schon die zweite Insolvenz verkündet. Da hatte man dann nach dem ersten Mal im Prinzip noch wieder einen neuen Investor, neue Holding gefunden, die in Ego Mobile investiert hat. Und jetzt musste man dann im Frühjahr 24 nochmal Insolvenz anmelden und hat jetzt wohl ganz aktuell, das gerade erst in den letzten ein, zwei Wochen, hat man jetzt endgültig gesagt, wir finden keinen Käufer, wir finden keinen Investor. Man hat wohl alle 200 Mitarbeiter über ihre Kündigung informiert. Und das war es dann eben auch mit dem Startup Ego. Und auch da ähnliche Kritik oder viel von dem, wo viele Elektroauto-Hersteller mit zu kämpfen haben. Zu teuer dafür, dass das Produkt am Ende nicht gut genug war oder nicht mit eigentlich vergleichbaren Modellen, auch kleineren Modellen von größeren Herstellern in der Qualität und Anmutung mithalten konnte. Ganz salopp gesagt, man bezahlt eben auch keine 30.000 Euro oder sei es auch irgendwie noch ein bisschen weniger, aber für ein Auto, dem man auch irgendwie anmerkt, dass es natürlich in Material und Anmutung nicht mit den großen Marken irgendwie mithalten kann. Ja? Und das macht es natürlich auch super schwierig für diese Startup. Sono übrigens das Gleiche. Da hat man ja auch 23 schon sich dazu entschieden, das E-Fahrzeug, den Sion, einzustellen. Ich denke, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen. Das war ein geplantes Solarelektrofahrzeug, was eigentlich ganz innovativ und das war eigentlich auch ganz cool, die Idee, Solarpanels im Prinzip in die Außenhülle integriert hatte, um im Prinzip während des Fahrens, während des Stehens und so weiter eigentlich schon die Batterien nachzuladen. Es war viel auf Nachhaltigkeit, viel Grün und zum Teil auch mit Moos im Fahrzeug, um auch die Luft zu filtern und so weiter. Also da steckten coole Ideen drin.
Hatte der Fisker übrigens auch, Fisker Ocean.
Ja, also gute Ideen haben die immer alle. Ne? Also 45.000 Reservierungen vom Sono, 45.000 Vorbestellungen und Anzahlungen übrigens. Mhm. Ne? Im Endeffekt hat man auch Anzahlungen irgendwo in Millionenhöhe auch eingesammelt. Von denen jetzt auch nicht so ganz klar ist, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen die kleine Randnotiz dann auch bei Sono Motors, von denen jetzt auch nicht so ganz klar ist, wie die jetzt zurückgezahlt werden und ob da jetzt auch dann am Ende die Community, die haben sehr auf eine Community gebaut, die im Prinzip sich dafür interessiert und naja, 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen sind ja auch schon was, aber am Ende war es dann doch so, dass man auf dem Finanzmarkt dann am Ende nicht die entsprechenden Finanzierungen bekommen hat und musste jetzt den Sion einstellen, konzentriert sich sozusagen als Zulieferer weiterhin auf die Solartechnologie. Also da ist eine Expertise entstanden im eigenen Unternehmen, wo man sagt, okay, die Technologie als Technologiepartner und Anbieter, die können wir schon noch weiterfahren. Das Auto zu bauen ist einfach eine andere Nummer. Und wie gesagt, da gibt's durchaus aber auch ein bisschen Kritik. Ich habe jetzt auch nochmal gelesen, dass es da durchaus auch den Vorwurf gibt, die ein oder anderen Subventionen irgendwie eingestrichen zu haben, und kurz danach hat man dann im Prinzip das Fahrzeug irgendwie dann doch eingestellt. Also das sind dann ja auch immer so Sachen, da kommt dann auch immer eins zum anderen. Also auch da alles nicht ganz glatt gelaufen. Auch da übrigens relativ hohe Preise dann für so ein Fahrzeug, wo man auch sagt, naja, ist halt eben aber nicht ein VW, Audi, Mercedes, BMW, Toyota und Co. Es ist dann halt einfach irgendwie das E-Auto eines kleinen Startups. Ja, und das ist natürlich auch in der Anmutung so, und so schön wie die Idee ist, wenn schon die Großen ihre Probleme mit der Elektromobilität haben, boah, dann wird's für die Kleinen auch echt schwer, ja.
Ja, wir haben ja neulich auch in einer der letzten Folgen auch über den ja angekündigten kleinen Wagen von Volkswagen gesprochen, sozusagen ja. Den Einstiegsstromer, der Volksstromer, der jetzt kommen soll. Auch da haben wir ja schon über die Diskrepanz zwischen Preis, Qualität, Anspruch, technologische Finesse oder technologischer Stand auch, ne? Also das sind alles so Sachen, die man ja heutzutage bei den neuen Käuferschichten immer mit einpreisen muss, im wahrsten Sinne des Wortes einpreisen muss. Auf der einen Seite wollen die Kunden eben ein günstiges Elektroauto, aber es soll dann auch die entsprechende Qualität, Verarbeitungsqualität haben und die entsprechende technologische Qualität auch
für aufweisen. Für das Geld muss es, ja, weil ja. Die Dinge haben dann nicht 8.000 Euro gekostet. Ne? Das ist halt,
genau.
Am Endeffekt ist das ja alles immer eine Abwägungsfrage. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Auch ein Dacia hat seine Daseinsberechtigung, weil das Ding aber halt auch nicht 35.000 Euro kostet. Ja? Und wenn ich dann aber natürlich so ein, als Elektro-Startup natürlich dann so ein Kleinstfahrzeug auf die Beine stelle, was dann aber auch ein bisschen aussieht, als wäre es einfach auch wirklich im Startup irgendwie gefertigt worden, und dann steht aber trotzdem das gleiche Preisschild dran wie an einem Volkswagen, dann wird's schwer. Ja? Und ich glaube, das, was wir jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger besprochen haben, das gilt übrigens auch für die Zulieferer. Wir haben zuletzt auch über die Zulieferer der Branche gesprochen, aber über ein gleiches Thema, nämlich wer kann sich eigentlich diese Transformation zur Elektromobilität leisten und wer hat momentan auch Schwierigkeiten mit dieser Delle, die in der E-Mobilität momentan drin ist. Und das wird ganz sicherlich, wird es auch nur eine Delle sein. Und die Nachfrage nach der Elektromobilität, die wird auch wieder steigen. Und es wird die Zukunft der Mobilität sein. Darauf hat man sich geeinigt, darauf hat man sich im Prinzip weltweit, wenn man so will, irgendwie committed. Und es hat jetzt eine Delle, die man sich im Prinzip so nicht gewünscht hat. Aber sie ist da. Nur, dass diese Delle jetzt eben dafür sorgt, dass vor allem die sich knallhart darauf spezialisiert haben, und das gilt für Zulieferer, genauso wie für solche kleineren Elektro-OEMs, jetzt einfach sozusagen in dieser Delle auf der Strecke bleiben, weil die Großen der Branche, die können das abfedern, wenn gleichzeitig ihre verbrennungsmotorischen Fahrzeuge noch stärker nachgefragt werden als gedacht, wenn Zulieferer, das haben wir beim letzten Mal besprochen, gleichzeitig wieder mit verbrennungsmotorischen Komponenten jetzt wieder mehr Geld machen und mit ihren Elektrosparten nicht, die können das ausgleichen. Aber ein kleiner E-Auto-Hersteller, der im Prinzip irgendwo sowieso in einem schwierigen Finanzmarkt unterwegs ist und dann auch noch die Nachfrage nicht ganz da ist, wo man sie haben will, da wird es schwierig. Im Endeffekt, Yannick, das gleiche Thema mit Byton. Wir haben mit Daniel Kirchert von Byton auch schon einen Podcast geführt. An der Stelle auch herzliche Einladung, da mal reinzuhören, weil es ein super spannendes Gespräch war, auch über das Thema. Warum ist denn Byton gescheitert? Die waren so weit, die hatten renommierte, da hatte man wirklich nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen wie bei Fisker, deswegen, ich sage es jetzt überspitzt, soll aber gar nicht despektierlich gemeint sein, aber nicht das Gefühl, dass da einfach nur ein Visionär gerne ein Auto bauen möchte und irgendwie kriegen wir das schon hin, sondern da steckte wirklich Substanz hinter. Das waren Leute von BMW, ja. und die weltweit vernetzt dieses Fahrzeug geschaffen, und das war fertig. Und am Ende ist es dann einfach innerhalb der Corona-Phase einfach an diesem letzten Quäntchen Finanzierung gescheitert, ja. Wo sich dann einfach in der Hochphase von Corona kein Investor mehr gefunden hat, um die Nummer tatsächlich über die Ziellinie zu bringen, vor der man aber kurz zuvor stand. Aber auch da ähnlich. Manchmal sind es dann einfach diese Kleinigkeiten, auch einfach in der Konjunktur, in der wirtschaftlichen Lage, ja, die einfach dazu führen, dass man dann nicht über die Ziele
geht. Gerade auch am Anfang braucht es ja viel Anfang-Investition. Und wenn, natürlich ist diese Corona-Phase mit anschließendem Halbleitermangel, wirtschaftlicher Unsicherheit momentan vielleicht nicht das beste Bett oder die beste Ausgangslage, um so ein Startup auch zum Fliegen zu bringen. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist natürlich ein externer Faktor oder mehrere externe Faktoren, die da eine sehr gewaltige Rolle spielen und auf junge Startups natürlich schlecht einwirken. Was ich ganz interessant finde, ist eigentlich dabei, dass sich das, was wir auch vielen etablierten Herstellern eigentlich immer als Frage stellen, ey, ihr habt das Problem, ihr könnt nicht auf der grünen Wiese starten mit euren Projekten, mit euren E-Auto-Modellen. Ihr könnt nicht einfach sagen, jetzt machen wir hier eine neue Fabrik, sondern müsst das in bestehende Systeme einbetten oder ihr müsst es in bestehende Vertriebsstrukturen einbetten und so, und sagen immer als Positivbeispiel oder als gutes Beispiel, ja, auf der anderen Seite, die jungen Wilden, die haben jetzt die Chance, alles von neu zu starten und auf der grünen Wiese zu starten. Aber da vergisst man halt immer schnell, dass da viele Faktoren mit reinspielen, viel Anschubinvestition vonnöten ist, um das zu realisieren, und man selbst als Unternehmer natürlich auch in ein massives Risiko einsteigt. Das hat man jetzt ja, wie gesagt, bei Fisker eben auch gesehen und bei anderen natürlich auch. Lucid, Rivian sind ja auch so Beispiele aus dem US-Raum, die momentan auch alles andere als grüne Zahlen schreiben oder schwarze Zahlen schreiben, besser gesagt.
Ja, wobei die natürlich noch, das sind ja gute Beispiele, Yannick, weil Lucid und Rivian sind ja zumindest noch diejenigen, die noch ein bisschen kämpfen, habe ich natürlich auch nochmal drauf geschaut, wie es um die beiden steht, weil das ist natürlich auch so ein Beispiel für diejenigen E-Auto-Hersteller im Windschatten von Tesla sozusagen oder mit dem Vorbild Tesla im Kopf, die es natürlich schon noch versuchen und schon noch drum kämpfen, aber schon auch ein bisschen was vorzuweisen haben. Wenn wir zum Beispiel mal auf Lucid schauen, die haben jetzt gerade erst frisches Geld bekommen, tatsächlich aus Saudi-Arabien. Dort wurden auch 50.000 Fahrzeuge vom Staat selbst geordert, mit der Option, in 10 Jahren nochmal irgendwie die Menge zu verdoppeln. Laufen übrigens auch dort in einem Produktionswerk in der King Abdullah Economic City im Westen des Landes vom Band. Haben aber, wie du selber sagst, schwarze Zahlen und so weiter, schreibt da natürlich keiner. Lucid haben gerade mal 6.000 Fahrzeuge abgesetzt in 23 und nehmen sich für dieses Jahr 9.000 vor. Das sind natürlich keine Zahlen, die jetzt gerade nach irgendwie Skalierung irgendwie schreien und wirklich so klingen, als wäre da jetzt plötzlich der Hochlauf, würde da ganz kurz bevorstehen. Kommt jetzt aber gerade ein neues SUV, das heißt, da erhofft man sich auch nochmal über die Produktpalette, erhofft man sich da natürlich doch nochmal den Durchbruch. Also die, würde ich sagen, kämpfen noch, haben natürlich aber schon aktuell noch ein bisschen Geld im Rücken. Das gleiche gilt übrigens für Rivian, weil die als Großkunden nämlich Amazon haben. Amazon ist auch ein Investor in Rivian, hält da Anteile und haben 100.000 Fahrzeuge von Rivian geordert für die eigene Logistik. 57.000 Fahrzeuge hat Rivian 2023 produziert, 4,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, allerdings auch 5,4 Milliarden Euro Verlust. Also das heißt, der ist allerdings kleiner geworden, der Umsatz ist größer geworden. Also bei Rivian könnte man jetzt sagen, da entwickeln sich die Finanzzahlen eigentlich in die richtige Richtung. Der Verlust verkleinert sich, Umsatz wächst, 57.000 Fahrzeuge in der Produktion hören sich auch ein bisschen anders an als 6.000. Wobei 6.000 hat Lucid abgesetzt, 8.000 ungefähr wurden am Ende tatsächlich produziert. Aber auch Rivian tritt so ein kleines bisschen auf die Bremse. Man wollte irgendwie eine 5 Milliarden US-Dollar teure Fabrik in Georgia bauen. Das wurde jetzt wohl auf Eis gelegt. Man bleibt aktuell noch bei dem Werk in Illinois, wo man produziert. Das heißt auch da, man backt ein bisschen kleinere Brötchen. Rivian ist schon noch am ehesten dort, wo man hin will. Auch weil man vor allem eben Amazon auch als Investor im Rücken hat. Also das sind so zwei Beispiele von so E-Auto-Herstellern, die jetzt noch ein bisschen drum kämpfen, ums Überleben, die auch einen gewissen finanziellen Background haben, die sicherlich auch momentan ein kleines bisschen runterfahren, was die Produktion angeht. Ich habe auch gelesen, dass man da auch schaut, dass die Komplexität der Modelle noch ein bisschen reduziert wird, die Ausstattungsvarianten reduziert werden. Also da geht man eher darum zu schauen, okay, wie können wir die Kosten noch ein bisschen weiter senken, wie können wir noch ein bisschen kosteneffizienter werden. Aber die beiden, das sind schon noch Beispiele dafür, wo man noch so ein bisschen drum kämpft. Ja? Aber viele Beispiele gibt es dann jetzt dann ehrlicherweise ja dann auch nicht. Ja? Ich meine, wann hast du das letzte Mal was von Faraday Future gehört?
Das ist lange her auf jeden Fall.
Ja. Gibt's noch? Ich hab's mal geschaut, es gibt sie noch. Sind ja auch gerade erst irgendwie 23 das erste Modell dann auf den Markt gebracht, aber ich habe mich jetzt auch nochmal ein bisschen schlau gelesen und auch nochmal auf dem ein oder anderen Investorenportal nochmal geguckt. Also da fehlt es tatsächlich auch völlig an Meldungen. Also man weiß tatsächlich auch einfach nicht so wirklich, wo Faraday Future steht. Die Aktie hat wohl gerade nochmal so einen Sprung gemacht, aber Sprung heißt da aber auch, dass sie trotzdem bei weitem nicht da liegt, wo sie schon mal lag. Also da weiß man tatsächlich gar nicht so richtig, wie steht es jetzt eigentlich darum. Aber dass man nichts hört, ist jetzt ja auch nicht das beste Zeichen.
Also grundsätzlich ist ja ein bisschen die Frage, was zieht man jetzt aus so einer Meldung und aus so einem Zustandsbericht, dass ja viele der, das Fisker jetzt als Beispiel, aber natürlich viele andere auch große Probleme haben, viele von dem Markt auch wieder verschwinden. Das ist ja das, was wir auch in anderen Folgen schon oft besprochen haben, dass sich der Markt gerade beim Elektroauto natürlich auch noch sehr stark konsolidieren würde, gerade auch zum Beispiel mit Blick nach China, wenn wir sehen, wie viele Autohersteller da in den letzten Jahren hochgekommen sind und viele, von denen wir hierzulande noch nie irgendwas gehört haben, da wird sich natürlich noch einiges tun und der Markt wird sich weiter konsolidieren und wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr von, ich weiß nicht, 150 Anbietern für Elektroautos sprechen, sondern vielleicht nur noch von 10 oder 15, die es wirklich auch geschafft haben am Ende des Tages. Was natürlich, und was viele jetzt auch so ein bisschen sagen, dass es schon auch schade ist, um so einen Hersteller wie Fisker, der ja in vielen Bereichen auch durchaus auf positive Resonanz gestoßen ist. Also allein das Design des Fahrzeugs, das Platzangebot wurde immer hervorgehoben. Auch die Batterieleistung war respektabel. Viele sagen einfach, es ist schade um diese Insolvenz. Ich möchte an der Stelle auch nochmal den einflussreichen US-YouTuber Max Brownlee hier zitieren, der sich nämlich ganz intensiv mit dem Fisker Ocean beschäftigt hat und ganz viele von diesen Softwarefehlern und diesen Fehlern im Fahrzeug dann auch festgestellt hat und dann auch irgendwann gesagt hat, es ist das schlechteste Auto, das ich je rezensiert habe. Aber er hat am Ende gesagt, er rootet eigentlich für Fisker, weil er es gut findet, dass es den Wettbewerb hochhält, dass es mehr Akteure gibt, die sich in diesem Wettbewerb tummeln und dass einfach das Angebot breit, dass es nicht nur einen Tesla und einen BYD Atto gibt oder, also, das ist wirklich, dass es verschiedene Herangehensweisen auch an das Thema Elektroauto geht. Aber was natürlich einfach in diesem wirklich schnelllebigen und immer schneller werdenden Wettbewerb natürlich wichtig ist, dass du ein fehlerfreies Auto, sage ich mal, oder zumindest auch die Möglichkeit gibt, schnell Fehler auch wieder zu beheben, auf den Markt bringst und viele deiner, oder deine gesamte Wertschöpfungskette auch im Griff hast. Das ist natürlich wichtig und das geht natürlich nicht von heute auf morgen und dafür braucht es eben auch Geld, das ist einfach so. Aber viele sagen eben auch, es ist schade um die, die jetzt eigentlich nicht mehr Teil dieses Wettbewerbs sind. Also das finde ich eigentlich auch immer, es ist bei vielen momentan so ein bisschen zu hören, dass es doch durchaus schade ist, dass da der nächste Player vom Markt verschwindet.
Schon, aber ich bleibe da so ein bisschen bei meinem Fazit, was ich vorhin schon mal nachdem wir über Fisker gesprochen haben, gezogen habe. Es mag einfacher sein oder es mag einfach sein, ein Elektrofahrzeug zu entwickeln. Es mag vielleicht auch einfacher sein, es zu produzieren, als ein Verbrennungsfahrzeug zu produzieren. Aber es ist nicht einfach, ein Autohersteller zu sein. Und das lernen die jetzt alle. Und viele von denen lernen das über ihre Insolvenz. Ja, also das ist einfach diese Marktkonsolidierung, die entsteht, wenn es viele probieren und man feststellt, okay, was ist eigentlich das, was die traditionelle Autoindustrie gut kann? Und sie wird viel gescholten und auch wir als Journalisten sind da mit Kritik nicht zu knapp unterwegs. An vielen Stellen, wenn man die Branche begleitet, ja schon auch zu Recht. Aber an genau diesem Beispiel, an all diesen Beispielen, über die wir heute gesprochen haben, sieht man natürlich einfach eins, Autohersteller zu sein ist einfach mehr als einfach ein Produkt zu entwickeln, worin jetzt irgendwie mehr einsteigen, weil es irgendwie einfacher ist, weil es einfacher zu machen ist. Es ist halt einfach, die ganzen unternehmerischen Strukturen dahinter sind in einer der komplexesten Industrien der Welt einfach nicht einfach. Und das ist was, das kann man jetzt auch sagen, kann vielleicht auch den westlichen Herstellern ein bisschen Mut machen, weil sie ja schon auch häufig natürlich irgendwie mit der Konkurrenz irgendwie konfrontiert werden. Und häufig ist natürlich gesagt, ey, die sind alle viel weiter und die überholen alle. Und ja, selbstverständlich sollte man vielleicht sich mal bemühen, mal ein bisschen häufiger in den Rückspiegel zu gucken. Vielleicht auch manchmal nicht mehr nur in den Rückspiegel, sondern aus der Frontscheibe. Aber es sollte schon irgendwo Mut machen zu sagen, okay, was ist eigentlich das, was die traditionellen, die etablierten Autohersteller wirklich gut können? Und das ist es einfach, dieses Geschäft. Es ist einfach ein Autohersteller als Unternehmen zu sein. Mit all dem, was dazugehört, mit all den Strukturen. Service, Handel, Produktion, Skalierung, weltweites, globales Fertigungsnetz, Logistiknetz. Das muss man erstmal beherrschen. Und das ist, glaube ich, einfach die, das ist das, wo die westliche Autoindustrie drauf sitzt, auf diesem Wissen und auf diesem Erfahrungsschatz. Und den hängt man aber auch nicht, den holt man nicht mal eben so in irgendwie 10 Jahren auf. Das schafft schon Tesla gerade nicht. Genau diese Skalierung, dieses globale, ein richtiges Business daraus zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein Wissen, auf dem die westliche Autoindustrie einfach sitzt, und die muss man dann am Endeffekt auch gewinnbringend einsetzen.
Und manchmal hat man trotzdem das Gefühl, sie steht sich selber im Weg, und man würde manchmal sagen, ihr habt das Wissen, ihr habt die Ressourcen, das auch umzusetzen, aber es fehlt dann doch manchmal so ein bisschen an, vielleicht auch an unternehmerischem, ja, Mut, bestimmte Dinge auch einfach umzusetzen. Da muss man dann wieder, um auch mal einen Hersteller wie Volkswagen auch mal wieder positiv hervorheben, der sagt, nein, wir setzen jetzt wirklich auf das Thema Elektromobilität, aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, es ist kein Selbstläufer, und wir wissen, wie schwerfällig die Strukturen auch im VW-Konzern zum Teil sein können. Von daher, es gibt eigentlich einen Wettbewerbsvorteil bei den Etablierten, und der muss jetzt genutzt werden, und dann müssen die ein wenig Geschwindigkeit aufnehmen.
So ist es. Janik, uns interessiert natürlich aber auch das Fazit, was vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ziehen würden unter diese Meldungen, die wir heute besprochen haben. Fisker, Ego, Sono Motors schon ein bisschen älter, Byton natürlich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr da, aber wirklich diese Insolvenzen von jungen E-Playern, auch E-Playern aus Deutschland natürlich, Ego, Sono, die ja hierzulande versucht haben, auch Elektro-Startups wirklich nach oben zu bringen. Hat nicht funktioniert. Uns würde da natürlich auch nochmal das Fazit von Ihnen interessieren. Vielleicht ja auf LinkedIn, das würde uns freuen. Und ansonsten sage ich danke allen fürs Zuhören. Danke dir, Janik, für die Diskussion heute.
Danke dir,
und
Pascal.
Wir hören uns in der kommenden Woche.
Bis dahin.
Ciao.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.